Das war's, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Hallo, hallo, hallo. Achtung, Achtung. Folge 125 haben wir heute am Start. Ist das irre?
Unfassbar, Hase. Moin, moin, sage ich erstmal. Ich freue mich. Also, das, wieso ging das so schnell?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja immer so, am Ende des Jahres wundert man sich darüber, dass es so schnell vorbei ist. Und es ist natürlich, weil wir Genießer sind, auch rauscht die Zeit an uns vorbei. Wir hatten zum Beispiel eben, das konnte ich auch gar nicht auskosten, weil es viel zu schnell ging, einen so sensationellen Apfelkuchen. Und man munkelt hier in Hamburg, wir sitzen wieder in deiner Cucina, man munkelt, dass dein Mann ihn hergestellt hätte.
Ja, also es ist tatsächlich so, als wir uns hier für heute mal wieder verabredet haben. Und ich meine, Sonntag ist ja einfach Kuchentag.
Definitiv.
Da hat Rüdiger dir die Frage gestellt, was ist dein Lieblingskuchen? Du sagtest Pflaumenkuchen und er hat sich sofort an den Ofen gestellt und hat den besten, ja, das war so ein Pflaumenkuchen übrigens, mit so ein bisschen Walnussstreusel
so
drauf. Und ein bisschen Vanillesahne.
Oh, und das war so gut. Und das ist jetzt die erste Folge, wo wir uns quasi schon vorher eingespeichelt haben, bevor wir eigentlich über Genuss gesprochen haben.
Ich kann auf jeden Fall auch schon mal voraussagen, der Hase, der hat schon das zweite Stück nach dem Podcast angemeldet.
Ja, aber definitiv, weil es ist so lecker. Wir haben heute einen sensationellen Gast, der hier mal wieder live bei uns im kleinen Studio in deiner Cucina ist. Er war Verteidiger, er war Trainer, dann übernahm er einen Supermarkt, hat die Welt bereist, kennt viele Seiten des Lebens, den Spitzensport, das Unternehmertum. Er ist eine lebende Legende, möchte ich behaupten, in der Hansestadt an der Elbe. Und er ist ein Freund von dir, liebe Conny. Wen haben wir?
Ja, ich freue mich riesig, dass er da ist. Holger Stanislawski.
Hallo. Ja, hallo. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Stani.
Großartig. Und er ist, das muss man sagen, weil wir machen ja bisher nur Audio, vielleicht irgendwann auch mal Bild. Er ist schweinebraun.
Ja, unverschämt braun.
Wo kommst du her?
Italien, ja. Oh. Mich hat ein bisschen die Sonne geküsst noch. Hier ja grau in grau in Hamburg, aber Sardinien war sehr schön, 22 Grad Sonne. Es war ein Traum.
Meine Güte.
Ja, und landschaftlich schön und kulinarisch.
Wollte ich gerade auch. Ja, da wollte ich auch gerade fragen. Was war das kulinarische Highlight?
Boah, ich bin ja so ein Kaffee-Junkie und ich trinke ja Kaffee, Cappuccino in allen Variationen und da wirklich auch selbst an der Tankstelle auf der Autobahn kriegst du einen frisch gebrühten mit einer Siebdruckmaschine Cappuccino für ganz, ganz kleines Geld, also aber auch durch Parma zu fahren und Parma-Schinken da hängen zu sehen und überall duftet es nach Lebensmitteln, nach Käse, nach Parmesankäse, diese Leiber da zu sehen, wenn die es aufschneiden, das ist schon herausragend.
Boah, Mist. Jetzt erst der Kuchen und jetzt das. Oh Mann. Lass uns mal wieder zurück in die Wirklichkeit, Stani, in die Realität. Wir schlendern ja in die Vorweihnachtszeit. Welche Vorweihnachtszeit war für dich anstrengender? Die als Chef beim Fußball oder jetzt als Chef von einem großen Rewe-Supermarkt?
Das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, weil beim Fußball bereitest du dich auf diese kurze Phase der Winterpause eigentlich schon vor. Da müssen Trainingsprogramme geschrieben werden für die Spieler. Die dürfen ja nicht nur den Weihnachtsbraten genießen, sondern sie müssen ja auch ein bisschen was tun dafür, dass sie fit bleiben. Da hat man relativ viel zu bereden, auch gerade mit dem Athletiktrainer, mit den Ärzten, was muss wie gehandelt werden. Aber natürlich die Vorweihnachtszeit in einem Supermarkt, gerade bei unserer Größe, ist natürlich eine Herausforderung, Ware zu bestellen, wirklich auch die Warenverfügbarkeit zu haben, auch auf die richtigen Dinge zu setzen. Das ist schon eine Herausforderung und ich würde fast sagen, dass das im Supermarkt noch ein bisschen schwieriger ist.
Als das glaube ich auch.
Was mich ja wirklich mal interessieren würde, ab wann gibt es bei euch die ersten Lebkuchen, Schokoladen, Weihnachtsmänner, all das Spekulatius? Das wird doch jedes Jahr, also für mich gefühlt jedes Jahr früher.
Man hat das Gefühl, es wird früher. Ich habe mir das mal erklären lassen. Ich hoffe, dass ich das richtig wiedergebe. Es werden für die ganzen Lebkuchen werden einmal komplett die ganzen Maschinen umgestellt und das glaube ich für circa 4 Wochen und dann wird Lebkuchen produziert noch und nöcher in allen Variationen und nach 4 Wochen ist dann Stopp und dann wird auch nichts mehr produziert und dann geht's eigentlich, wird alles wieder zurückgebaut. Und deswegen gibt es den Lebkuchen, glaube ich, schon im September, Anfang September irgendwie, läuft man schon gegen den Lebkuchen. Mhm. Weihnachtsmänner bekommst du jetzt, glaube ich, auch schon bei uns. Also es geht jetzt, mit großen Schritten geht's jetzt in die Weihnachtszeit. Und insofern ist man meistens schon Weihnachten eigentlich gar nicht mehr hungrig auf Dominosteine oder irgendwelche Lebkuchenherzen, weil man das alles schon im Oktober,
November. Das ist die Hochzeit im Oktober, ne?
Ja.
Wie ist es mit der Vorweihnachtszeit bei dir, Conny? Ich weiß, du bist ein Weihnachtself, du freust dich darauf immer, aber ist es manchmal auch, verfluchst du es manchmal auch in deinem Gastro-Business die Zeit?
Ja, also es bringt auch irgendwie jedes Jahr wieder besondere Herausforderungen. Dieses Jahr haben wir Vogelgrippe und wenn du so kurz davor bist, gerade auf Enten und Gänse umzusteigen und dein Geflügelzüchter schreibt dir Ende der Woche, wir werden am Montag 50.000 Tiere keulen, dann bist du schon, also das nimmt einen richtig mit. Also das, der Stress ist eigentlich überschaubar, weil ein Restaurant hat nur diese Gäste, Sitzplatzzahl und mehr geht eigentlich nicht. Dann kommen noch ein bisschen Veranstaltungen dazu. Mhm. Aber solche Dinge, die nehmen einen dann auch mit. Also ich habe da wirklich irgendwie fast jeden Tag dran gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie das nicht irgendwie mal in den Griff bekommen. Und da brauchst du schnell Alternativen. Also das ist ja auch sehr ähnlich, natürlich viel, viel kleiner als bei mir im Supermarkt. Wenn du solche Herausforderungen hast, das ist dann schon Challenge. Aber irgendwie würde ich mal sagen, bin ich ja jetzt schon eine alte Hesin. Und,
du hast schon so viele Sachen überstanden, Conny, ob es Corona läuft. War. Jetzt wirst du die Vogelgrippe auch noch schaffen. Ja. Ist das bei euch auch so ein großes Thema wahrscheinlich, ne? Auch mit den Lieferanten? Ne?
Ja, absolut. Also wenn man sich vorstellt, jeder Supermarkt in Deutschland bestellt eigentlich dann rechtzeitig ja schon Hunderttausende von Tieren, von Vögeln. Und dann kommt diese Nachricht, das ist natürlich erstmal für einen eine Katastrophe, weil man sagt so, warte mal, aber wir müssen uns eigentlich auch sagen, wir leben in Deutschland hier glücklicherweise in einer Überflussgesellschaft, wo wir sagen können, dann ist es eben mal das Rinderfilet und dann ist es eben mal ein anderes Stück Fleisch oder Fisch oder auch mal ganz ohne. Aber es ist für die Menschen, die das natürlich als Job machen und sich um die Tiere auch kümmern und so, ist es natürlich ein Existenzverlust, der da auch im Raum steht. Und 50.000 Tiere dann töten lassen zu müssen, ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und
ja, ich sehe das auch als totales Luxusproblem. Dass wir können immer Alternativen schaffen, ne? Aber für solche Menschen ist das wirklich eine echte Herausforderung. Und er weiß auch noch nicht, ob es weitergeht und wenn, dann wie es weitergeht.
Krass. Ja, wir müssen da vielleicht nochmal dazu sagen, das ist jetzt, also du bist ja bundesweit bekannt durch den Fußball und deinen Job im Sport. Aber wer jetzt nicht unbedingt schon mal hier in Hamburg war, in deinem Rewe-Markt, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Rewe-Markt um die Ecke, sondern Conny, vielleicht beschreibst du das auch mal. Das ist eine Dimension hier in Hamburg. Es ist riesig.
Ja, also erstens mal muss ich ja sagen, ich bin ja wirklich ich habe immer so ein Jipper drauf, dass ich endlich mal in gute Märkte gehen kann, weil ich ja fast nie selber einkaufe. Und Stani, Linda Savakis und ich, wir haben eine unfassbar schöne Sendung gemacht. Da ging es um verschiedene Stationen, die uns beiden als Hamburger sehr wichtig sind in unserem Leben. Und endete dann in diesem Rewe-Markt von Stani. Es war so, also ich war wirklich so beim Mund stand offen. Es ist ja unfassbar, was für eine Vielfalt an Produkten, alleine auch die frischen Produkte, regional, von weiter her, eine Weinauswahl, Whisky, dir wäre das Herz aufgegangen.
Ich habe es schon gehört. Ich war selber auch noch nie da, Stani, bei dir.
Du bist gerne eingeladen.
Ja, ich muss mir das definitiv angucken.
Du bekommst eine Führung von mir.
Ja, dringend. Du musst aber
ich habe auch gerade noch so gelernt vor unserem Podcast, Da gibt es auch ganz, ganz tolle Veranstaltungen, wo man auch wieder neue Freunde findet oder Freundinnen.
Sprichst du auf die Dating Nights jetzt an? Das ist wirklich irre. Du musst das ein bisschen erzählen, Stani. Es gibt Dating Nights, es gibt Wein-Tastings, es gibt Whisky-Tastings. Ihr hattet sogar mal einen Fußballplatz. Also erstmal vom ganzen Ausmaß. Das Ding ist riesig. Das ist der größte, glaube ich, ne?
Genau, wir sind der größte in Norddeutschland, was die Quadratmeterzahl. Wir sind so bei 7.500 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt mit einem dreigeschossigen Parkhaus, also auch genügend Platz zum Parken. Es ist ein altes Straßenbahndepot von 1927, also auch das Gründungsjahr der Rewe war auch 1927, also die Rewe wird in 2027 100 und wir auch mit dem Gebäude. Es ist schon außergewöhnlich groß, eine riesige Halle, eine ganz, ganz tolle Holzdecke. Wir haben eine eigene Straßenbahn im Parkhaus stehen, wo man Samstag dann auch mal reingehen kann. Für junge Leute sieht das eher aus wie so ein UFO, weil sie es nicht kennen. Für Ältere ist es so, Mensch, Margarete, weißt du noch, damals Linie 9 sind wir zusammen in die Stadt gefahren. Das ist schon ganz schön anzusehen und dann kommst du natürlich in diese riesige Halle, die ungefähr, und dann sind wir wieder beim Fußball, ungefähr Fußballfeldgröße hat.
Ah.
Und insofern fühle ich mich da sehr heimisch.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ein Eventmarkt. Ne? Ihr macht wirklich ganz, ganz viel.
Ja, wir versuchen Supermarkt auch so ein bisschen anfassbar zu machen. Also wir versuchen jeden Freitag und Samstag haben wir verschiedene Verkostungsstände, wo Lieferanten ganz einfach auch ihre Neuheiten präsentieren können, wo wir den Kunden was mit an die Hand geben können, einfach mal Dinge zu probieren, die sie vielleicht auch sonst nicht wirklich so kaufen würden, um das Ganze auch so ein bisschen interessanter zu machen. Und dazu machen wir verschiedene Events. Wir hatten mal einen Fußballplatz für Kiddies da. Wir haben eine Single Night Shopping bei uns einmal im Jahr. Da kommen dann wirklich Freitagabend, 22 Uhr, wenn der Laden schließt. Waren jetzt beim letzten Mal circa 3000 Menschen da. Und da
was?
Sind,
ja. 3000 Menschen?
Wir haben eine Fotobox, wir haben Luftballons. Die Leute können, wir machen selbst eine Kasse auf, für die, die keinen finden. Die können dann eben zumindest einkaufen.
Brustfuttern.
Genau.
Das ist ja schlau.
Sagen, auch Mensch, ich bin hier zufällig vorbeigekommen, ich musste eh noch einkaufen. Nein, wir haben DJ, wir haben die Leute tanzen zwischen den Regalen, wir haben 40 Verkostungsstände. Es geht von der Pizza über eine Currywurst, es geht über ein Whisky, ein Cocktail, ein Bierchen, ein Sektchen. Wir haben Herzblatt mal nachgespielt, wir haben Speed-Dating-Tische gemacht, Glücksrad. Die Leute sind einfach super happy, mal andere Begegnungsstätten auch kennenzulernen und man trifft immer viele Menschen im Supermarkt und sieht sie auch, aber es ist ja jetzt nicht so diese typische Kontaktbörse, wie man es immer denkt und wir geben einfach Supermarkt mal die Möglichkeit, auch eine andere Begegnungsstätte für Menschen zu sein in einer anderen Atmosphäre. Das bringt natürlich für meine Mitarbeiter eine hohe Bindung, weil die unfassbar viel Spaß haben, die Kunden mal in einer anderen Atmosphäre auch kennenzulernen und wahrzunehmen. Und nicht immer nur, wo ist die Milch, warum ist das alle oder warum ist dies nicht da, sondern es ist entspannt. Jeder weiß, es ist eine ganz entspannte Situation. Genauso unsere Lieferanten, die natürlich mal die Möglichkeit haben, mit den Kunden, was sie sonst nicht haben, in den Austausch zu gehen. Also der Bierlieferant bringt uns die Ware, wird ins Regal gestellt und er ist wieder weg. So hat er mal die Chance, auch mit den Kunden, schmeckt euch das Bier, ist euch das zu herb oder. Und das ist natürlich schon Sinn und Zweck, alle auch dementsprechend mitzunehmen und das Ganze mal so ein bisschen greifbar zu machen.
Ja, ich finde, da merkt man ganz stark, dass du aus dem Sport kommst. Ne? Das ist ja hinter allem, glaube ich, steckt dieser Teamgedanke bei dir auch. Der ist sehr stark ausgeprägt. Und Dinge anders zu machen, als sie vielleicht andere machen, oder?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, manchmal anders an Problemstellungen ranzugehen. Man ist da und sagt dann auch immer so, jetzt die Konserven kommen ins Regal. Da brauche ich keine Mitarbeiter, ich sag, die können ihr Gehirn eigentlich im Spind lassen. Das ist relativ einfach, das machen die nebenbei. Aber die Mitarbeiter eigentlich so mitzunehmen, mit einzubinden, dass sie selber auch am Sortiment mitgestalten dürfen, dass sie selber Ideen mit reinbringen dürfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, alle auch so mit auf die Reise zu nehmen, dass sie so ein Gefühl haben, ich bin Teil dieses Ganzen und das ist, versuchen wir immer, es gelingt nicht immer, aber wir versuchen es recht häufig.
Also für alle, die nochmal so ein bisschen auch an deine fußballerische Karriere erinnert werden wollen, du bist Jahrgang 69, eigentlich ausgebildeter Masseur, hast bei Pauli als Profispieler Anfang der 2000er gearbeitet oder gespielt, du bist Trainer und Manager vom St. Pauli gewesen, vom FC St. Pauli, von aber auch Hoffenheim und auch vom FC Köln. Jetzt Unternehmer, wie gesagt, bist du in Hamburg immer noch der St. Pauli Stani oder bist du da jetzt der Supermarkt Stani? Wie reagieren die Hamburger auf dich?
Ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht. Also natürlich, die sich im Fußball auskennen, sprechen mich auch unten auf der Fläche immer noch an. Mensch, was ist mit Pauli gerade los? Willst du nicht noch mal tauschen? Supermarkt, den Käse kriegen sie alleine verkauft. Mach mal wieder Fußball. Aber es kommen auch sehr, sehr viele, die mich mittlerweile auf meine Tätigkeit als Rewe-Kaufmann oder im Bereich Tierfachmarkt, den ich jetzt ja auch mittlerweile habe seit 2023, da auch ansprechen. Und es hat sich so ein bisschen, es hält sich die Waage im Moment, aber die meisten kennen mich natürlich aufgrund von 18 Jahren St. Pauli immer noch als dem mit dem Totenkopf.
Und wie hier die Meisterbesieger, Sieger oder wie hieß er?
Weltpokalsieger,
so
Besieger,
genau. So war das. Ja, ich bin nicht so ganz drin im Fußballthema, wie du vielleicht merkst, aber ich kannte dich definitiv auch.
Bayern München ist damals ja Weltpokalsieger Weltpokalsieger geworden und dann kamen sie zu uns ans Millerntor und wir haben sie schön 75 Minuten auch über den Platz gescheucht und haben gesagt, hier wird's nicht so einfach. Und wir haben sie über die Ziellinie gebracht und haben 2-1 gewonnen. Und da kam irgendeiner auf die gute Idee und hat so ein Shirt Weltpokalsieger Besieger gemacht und das wird heute noch verkauft.
Ja. Und irgendwo habe ich auch gehört, in einem Podcast hast du gesagt, du wärst durchaus jetzt gar nicht abgeneigt, vielleicht nochmal wieder in Fußballaffären dich zu engagieren. Stimmt das oder hat sich deine Meinung inzwischen geändert?
Ich bin ja schon eine Zeit raus, aber es ist wie Fahrradfahren. Also ich gucke ja Fußball, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss Samstag 3:30 unbedingt irgendwo vorm Fernseher sitzen. Wenn es aber passt, gucke ich natürlich schon gerne Fußball. Ich gehe auch gerne mal ins Stadion zu St. Pauli, zum HSV, gucke mir da gerne Spiele live auch nochmal an. Und bin natürlich gleich beim Analysieren. Also das Spiel geht los und ich analysiere beide Mannschaften und sage, warum schiebt der nicht weiter vor, warum geht der nicht zurück? Und mein Kollege daneben mir schon, mein Gott, beruhig dich, ne? Trink mal ein Bier. Aber das ist schon, es bleibt immer, wenn es um Fußball geht, es bleibt immer so diese kleine Prozentzahl, wo man sagt, Mensch, vielleicht gehst du doch nochmal zurück. Ja, vielleicht auch mal im Jugendbereich wieder irgendwie was machen. Noch mal ein bisschen was zurückgeben, das kann ich mir schon vorstellen.
Bin ich mal gespannt. Also was könnte man dir ja auch unterstellen, Conny? Du kannst nicht irgendwie in Ruhe essen gehen, aber das ist völlig das Gegenteil der Fall. Ich habe mit dir bisher nur entspannte Essenserlebnisse. Du bist da gar nicht so, dass du dann bei jedem Restaurant, wo du zu Gast bist, auch unbedingt in die Küche reinstürmen musst und auf die Finger gucken musst.
Sogar manchmal ganz im Gegenteil. Also wenn es nicht irgendwie befreundete Kolleginnen und Kollegen sind, dann gehört das natürlich dazu, dass man irgendwie auch noch ein Glas zusammen in der Küche trinkt. Aber ich bin immer so, dass ich genau weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wenn ich eine Pizza esse, was ich zu erwarten habe, und ich weiß, wenn ich zu Christoph Rüffer ins Drei-Sterne-Restaurant gehe, was ich zu erwarten habe. Also, und dann ist man auch entspannt. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn ich jetzt irgendwie immer alles auseinandernehmen würde, weil für mich ist das ja auch wirklich totaler Luxus und Genuss, dass ich selber mal als Gast in einem Restaurant, wie ob es einfach oder nicht einfach ist, sitzen kann. Und deswegen habe ich das im Laufe der Jahre ganz gut gelernt.
Wenn wir über deine Sportleidenschaft reden, Stani, gibt es irgendwas aus der Zeit damals oder eine Gewohnheit oder eine Tradition, die aus der Spielerzeit, die du heute noch pflegst oder die noch nachwirkt?
Milchreis.
Nee.
Ja. Es ist wirklich so, ich habe 1993 als Spieler angefangen, bis 2004, war dann ja in verschiedenen Positionen tätig bis 2013. Und es stand eigentlich immer, wenn man Auswärtsspieler hatte im Hotel, immer Milchreis. Es gab immer zum Nachttisch Milchreis und ich liebe Milchreis. Da gibt's ja auch richtig guten und man kann das auch wirklich versauen mit Milchreis. Aber das ist eigentlich immer so geblieben und ich esse bis heute noch liebend gerne.
Das heißt, wenn man dich sucht in deinem Laden, bist du am Milchreisregal?
Ich nehme ihn ab und zu mit, muss ich wirklich gestehen. Ab und zu mache ich ihn auch mal selber, aber das ist so geblieben und es ist eigentlich immer... Diese Entwicklung ist ja auch interessant gewesen. Ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, da gab es eigentlich im Hotel alles zu essen, was es irgendwie gab. Da gab es nachher auch Vanilleeis mit heißen Himbeeren und so, wo du gedacht hast, ob das die richtige Spielvorbereitung ist, weiß ich nicht. Aber das, was Cornelia ja auch eben gerade sagte, es geht ja auch darum, einfach mal genießen. Also manchmal, kleine Anekdote, wir haben ein paar Mal nicht gewonnen gehabt mit der Mannschaft, dann habe ich gesagt, wir gehen Auswärtsspiel, gehen ins Hotel und lungern da nicht so rum, sondern wir gehen ins Kino. So, und dann ich mit der ganzen Mannschaft, alle im Bus, meinem Teammanager gesagt, hol mal Karten, wir ins Kino. Mit dem Bus vorgefahren, alle im Trainingsanzug, ich gehe mit meinem Staff-Team dann so rein schon und wir sitzen da und warten jetzt, dass die Vorschau losgeht, nur die Mannschaft kommt nicht. Ich gucke meinen Co-Trainer an und meinen Teammanager und sag, sind die da? Und du, ja, die kaufen sich bestimmt noch was und alles gut. So, Werbung vorbei. Der Film fängt fast an. Das Licht fährt so langsam runter und die Tür geht auf und die Spieler kommen rein. Nachos. 1,5 Liter Dose Cola, Popcorn, 5 Kilo.
Wie wenn ich früher bei Oma mal sein durfte.
Süßigkeiten ohne Ende und kommen alle rein und setzen sich dahin. Und ich gucke meinen Co-Trainer, ich sag, wenn das morgen in die Hose geht, weil sich zwei übergeben auf dem Platz während des Spiels, ich sag, muss ich auf meine Kappe nehmen. Was war? Wir gewinnen hoch, auswärts. Und ich habe gesagt, ja, war ja alles geplant. Nein, es ist so, Kino wird verbunden mit Popcorn, Cola, ja, Nachos, alles, was dazugehört. Manchmal muss man einfach genießen und heute ist das ja alles genau, da darf das Süßchen nicht zu schwer sein. Manchmal muss man einfach auch einfach laufen lassen.
Deswegen liebe ich diese Kinos auch, wo man während der Vorstellung auch essen kann. Und man wird ja wenn du im Zoopalast zum Beispiel bist in Berlin, gibt es da so kleine schnuckelige Säle, da wirst du bedient. Da bestellst du dir ein Bierchen, es wird dir gebracht an den Sitz und kannst im Grunde genommen den ganzen Film lang snacken. Finde ich großartig.
Ja, toll.
Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir in der Vorweihnachtszeit und ich würde gerne mal von euch beiden wissen, weil ich stehe gerade vor der Frage. Wann habt ihr das letzte Mal für jemanden einen Adventskalender gebastelt und wie war's? Oder habt ihr das vielleicht noch nie getan?
Also ja, also alle, die jetzt schon mindestens 125. Mal unseren Podcast hören, wissen, dass ich ja diese ganze Vorweihnachtszeit trotz des Stress liebe und Paula 23 Jahre alt ist und seit, ja, ich würde jetzt mal sagen 20 Jahren bastel ich jedes Jahr einen Adventskalender für Paula. Rüdiger kriegt manchmal einen, manchmal kriegt er auch keinen. Ich habe mal einen fertigen von Johannes King gekauft. Ich habe den ersten jetzt von Nestle geschenkt gekriegt mit KitKats drin. Fand ich auch ganz spannend. Der ist ja diese Woche hier eingetrudelt. Nee, ich werde natürlich wieder einen Adventskalender.
Also du bist
basteln.
Ja routiniert.
Ja.
Ja. Aber du greifst auch ruhig mal zum Fertigkalender und denkst dir jetzt nicht 24 Geschenke aus.
Also für Paula, die kriegt immer einen selbstgebastelten. Ah. Bei Rüdiger ist es immer ein bisschen anders. Dem reicht auch, wenn du da irgendeinen von Niederegger
so,
mit so einem
oder so ein Bierkalender. Ne? Es gibt ja einen Bier-Adventskalender auch.
Gibt es eigentlich einen Kalender, den es nicht gibt. Nee. Also das, ja. Ich glaube, du kannst da alles reinstecken.
Stani, wie sieht es bei dir aus?
Ich bin jetzt, man muss es sagen, Geschenke einpacken sieht schon sehr komisch aus. Es dauert unfassbar lange.
Gibt's da keinen Service bei dir im Leben?
Nein, ich bin danach unfassbar fertig. Dieses Ganze mit dem Rumgetüdel und da. Ich versuche auch sehr eckige Geschenke zu kaufen, damit das möglichst einfach geht vom Einpacken. Aber glaube ich, wenn ich 24 Geschenke noch basteln müsste, wäre das fatal. Ich kaufe lieber einen.
Ja, ich bin noch am Überlegen, wie ich es mache. Ich bin auch so ein Einpack-Legastheniker. Bei mir muss es auch entweder quadratisch sein, dass ich es hinkriege.
Aber gerade für Adventskalender gibt es auch so kleine Tütchen.
Ja, gibt es ja so Fertigtütchen und so. Ja. Oder sonst, ich verpacke auch sehr gerne alles als Bonbon. Was unförmig ist, einfach als Bonbon. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja,
so
na, klar. Auf, ja,
das klappt eigentlich.
Wie so ein Knallbonbon.
Eine sehr gute Methode.
Muss man nur aufpassen, dass das Papier nicht zu fest ist. Denn wenn man dann zusammenzieht, dann reißt das manchmal.
Richtig, das stimmt.
Habt deswegen muss man es vorher,
muss man es vorher mit den Händen schon so ein bisschen zusammenknütteln und dann erst das Band nehmen. Also nicht irgendwie, ja. Gut, das wäre ein extra Podcast. Wie groß ist die Weihnachtsabteilung bei euch?
Wir sind jetzt alles, was so Non-Food-Sachen, gar nicht so groß aufgestellt. Wir haben schon unsere kleinen Ecken, wo man natürlich verschiedene kleine Deko-Elemente auch bekommt. Und auch da schlendert man natürlich immer mal so durch und holt sich so ein paar Inspirationen, nimmt auch das ein oder andere mal mit. Aber ansonsten ist bei uns natürlich ein wildes Treiben.
Aber ihr macht nicht so einen Weihnachtsmarkt oder sowas, ne?
Nein, wir hatten, letztes Jahr hatten wir einen Weihnachtsmarkt bei uns. Wir haben ja einmal das dreistöckige Parkhaus und dann haben wir vorne zur Dorotheenstraße hin, haben wir eigentlich noch einen kleinen Parkplatz und hatten dann einen sehr schnuckeligen kleinen Weihnachtsmarkt auch aufgebaut. Wir haben ein bisschen wenig Werbung gemacht, das muss man sich jetzt wirklich selber ankreiden, auch wo wir gesagt haben, die Leute wussten nicht so, dass es da direkt vorm Supermarkt jetzt einen Weihnachtsmarkt gibt, war aber fantastische Buden, tolle Atmosphäre. Wir lassen es in diesem Jahr bleiben, planen nochmal ein bisschen anders und größer und gucken, dass wir im nächsten Jahr dann auch damit nochmal wieder starten, weil ich finde diese Atmosphäre, wenn es dunkel wird, früh dunkel wird jetzt, finde ich diese Lichter einfach unfassbar schön.
Du, dann könnten wir doch mal über einen gemeinsamen Stand nachdenken.
Auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, wir beide.
Ja, warum denn nicht? Was wollen wir verkaufen?
Irgendwas, was wir vielleicht vermissen auf all den Weihnachtsmärkten, weil es ist ja schon irgendwie, mittlerweile gibt es irgendwie nur diese Würstel und irgendwelche blöden Bratäpfel und aber es gibt irgendwas, was wäre denn dein absolutes Wunschding für einen richtig gelungenen Weihnachtsmarkt?
Warum macht man nicht wirklich richtig gute kleine Hausmannskost? Von einer Roulade, die du kriegst vielleicht, mit einer geilen Soße, mit einem Kloß und mit Rotkraut,
ja, alles
bis
super.
Hin zu Ochsenbäckchen oder sowas, also wo du so richtig deftige Hausmannsgerichte.
Ja, ich finde,
kenne ich keine Bude, wo man sowas auf dem Weihnachtsmarkt kriegt.
Ich finde ja auch so, wenn es so kleine Portionen sind, also sehr erschwinglich auch, aber
genau,
kleine Portionen,
ja.
So wirklich dieses Snacken, also nicht, dass ich jetzt so eine 1,80 Meter Bratwurst in so einem Baguettebrot drin habe, wo ich sage, dann brauche ich 4 Tage nichts mehr essen, sondern so kleine Dinge zum Probieren, die dann auch preislich so sind, dass man wirklich Lust und Laune hat, vielleicht 2 oder 3 Mal unterschiedliche Dinge so zu testen.
Das könnte mich sogar mehr interessieren als die Getränkebude, muss ich sagen, gerade wenn ich drüber nachdenke.
Also sollen wir uns bewerben für nächstes Jahr?
Ja.
Machen wir mal.
Hier in Hamburg?
Ein paar Gedanken. Ja, klar, bei Stani.
Ja, klar. Können wir gerne machen.
Gibt es einen Hasenstand?
Ja. Bin ich dabei.
Ein Hasenstand, super. Ja. Gibt es überhaupt bei dir im Markt eine Ecke, wo du dich gerne aufhältst? Also so eine, weiß ich nicht, ich finde ja immer so Fischtheken ganz großartig und natürlich auch Obst und Gemüse, da fühle ich mich am wohlsten. Gibt es sowas bei dir auch? Wo bist du am liebsten in deinem Laden?
Ja, frische Abteilung ist natürlich schon immer ansprechend, auch diese Unterschiede auch zu sehen. Mal ist der Blumenkohl, hat der eine Größe vom Tennisball, mal ist der Blumenkohl so groß wie ein Petsiball. Mhm. So auch zu sehen, wie da die Unterschiede wirklich sind und dass man das
ja,
nicht
guck
immer
mal,
nur...
Ja, alles mit Bällen.
Ja, ist so.
Der Sportler halt.
Aber natürlich auch bei uns im Servicebereich, so ja. Käse, Fleisch, Wurst, Fisch und so, das ist schon immer ein Hingucker, wenn man davor steht und man tendiert oft ja dazu, dann immer das Gleiche zu kaufen, aber glücklicherweise muss ich da sagen, habe ich schon geschultes Personal, die mir dann auch immer wieder unterschiedliche Sachen andrehen, meistens das Teuerste, damit der Chef dann ordentlich in die Tasche greifen muss. Aber nein, das ist schon ein Highlight.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass dein Job jetzt im Grunde genommen auch so Teamchef-Charakter hat, wie damals bei dir im Sport ja dein Umfeld auch hatte. Ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der so einen Markt hat oder besitzt oder wie man es auch immer nennen will. Deswegen Verzeihung, die doofe Frage. Ist es schwer, so ein Ding zu managen? In deiner Größe sicherlich, aber jetzt grundsätzlich dieses Supermarkt-Business. Was ist die größte Herausforderung daran? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist ja gar nicht weit weg vom Fußball auch. Also wir reden ja immer über eine Dienstleistung. Also im Fußball hast du eine Dienstleistung am Fan, in meinen Augen. Die kommen ins Stadion, zahlen viel, viel Geld. Und du sollst sie jetzt auch nicht immer nur 0-0 und irgendwie rückwärts spielen, sondern du sollst ja wirklich auch die 90 Minuten was bieten. Und bei uns ist es eben im Supermarkt auch Dienstleistung am Kunden. Die Waren müssen da sein, die müssen vernünftig präsentiert werden. Wir versuchen, freundlich zu sein. Es ist natürlich für mich so, dass wichtig ist, dass du viel gutes Personal auch hast, dass wir wirklich Leute haben, weil es wäre fatal, wenn ich jetzt sagen würde, was in die Weinabteilung alles rein muss. dann wird es wahrscheinlich immer nur süßen Rosé geben. So.
Chateau Migraine.
Dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr lange an diesem Standort, weil wir den schließen müssen. Also du brauchst schon Fachpersonal auch, die dann diesen ganzen Weg, den wir von oben natürlich auch, welche Idee verfolgen wir, in welche Richtung wollen wir gehen, mitgehen und dann natürlich auch ihr ganzes Fachwissen mit einbringen. Und das, glaube ich, immer wieder zu koordinieren, immer wieder neue Dinge zu bieten, immer wieder neue Anstöße auch dem Kunden zu geben, neue Impulse, wenn er durch den Laden geht und nicht immer nur, dass der Apfel immer da liegt, wo er immer liegt, sondern durch verschiedene Aufbauten, durch verschiedene Dinge den Kunden auch abzuholen und mitzunehmen, zu begeistern für viele Sachen. Da sind natürlich die Mitarbeiter und wir dann eben ganz oben auch gefordert. Und das ist immer eine Herausforderung, weil es tagtäglich ist.
Das sehe ich auch als totale Parallele, auch zum Restaurant zum Beispiel. Wir haben ja gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert, da bin ich ja immer noch stolz drauf. Und es geht wirklich darum, diese Qualität zu erhalten, dass das natürlich noch besonders schön präsentiert ist, dass du natürlich ganz tolle Mitarbeiter hast. Ich habe auch so ein paar Säulen bei mir, die einfach gar nicht mehr wegzudenken wären. Aber es muss einfach immer diese Qualität da sein. Und das finde ich, ist auch gerade eine Riesenherausforderung, gerade im frische Bereich.
Und es muss das Erlebnis auch eine Rolle spielen. Ich meine, du hattest gerade wieder große Premiere mit dem Palazzo. Wer noch keine Karten hat, bitte jetzt bestellen über die Homepage.
Stimmt, wir sind noch bis Anfang März
da. Genau, das war der kleine Werbeblock. Aber da ist ja bei euch, steht das ganz groß auch auf deinem Tableau. Das sind ja auch alles Ideen, die größtenteils mit von dir kommen, ne?
Ja, ich war als Trainer schon immer so ein bisschen kreativer, Dinge mal anders zu machen, mal Dinge auszuprobieren, weil es sonst ja auch irgendwann sehr eintönig wird. Also immer in dieser Bubble zu bleiben, immer das tagtäglich über Jahrzehnte hinweg das gleich zu machen, ist nicht so meins, sondern immer mal wieder neue Dinge auch auszuprobieren, macht einfach auch Spaß. Und es macht allen anderen dann natürlich auch eine Freude, wenn man sieht, wie es funktioniert. Und das, glaube ich, müssen von oben dann auch die Anstöße sein in die Belegschaft mit hinein, dass man sagt, hey, trefft auch mutige Entscheidungen, macht euch Gedanken, was passiert gerade außenrum, können wir das auch ausprobieren, können wir Sachen nutzbar machen für uns. Und wenn es mal nicht funktioniert, geht die Welt auch nicht unter. Wir machen tagtäglich Fehler. Ich habe das mal auf dem Peak in so einem Vortrag, den ich gehalten habe, gesagt, in Berlin war das, und da waren viele Politiker. Manchmal einfach machen, nicht viel reden, einfach mal Dinge tun. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann nehmen wir das auch keinem übel. Weil wir machen alle selber täglich Fehler und machen Dinge falsch. Einfach Dinge ausprobieren und einfach mal ausprobieren.
Du bist auch als Speaker unterwegs. Wenn man dir zuhört, kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Was erlebst du da so? Wo trittst du auf und worüber erzählst du dann? Über Sport oder Supermarkt? Über einen Mix von beidem?
Ja, das ist eher so ein Mix. Also ich bin auf verschiedenen Speaker-Plattformen auch gelistet. Ich mache allerdings auch nur so 10, 15 Vorträge im Jahr. Das Honorar, was ich da einnehme, spende ich immer 1:1 dann in den Tierschutz. Mache verschiedene Projekte hier in Hamburg, Umgebung, Hennstedt-Ulzburg, Lüneburg, aber auch bis nach Polen hin versuche ich da auch Tierheime zu unterstützen, weil ich glaube, mir macht es Spaß und ich kann damit was Gutes tun und die Unternehmen tun dann was Gutes und insofern ist das eine tolle Sache. Und es geht von ganz kleinen Gruppen, angehende Management-Menschen im Bankwesen bis hin zu großen Unternehmen mit 1.400, 1.500 Leuten, wo man dann einfach bisschen was erzählt über mutige Entscheidungen, Andersdenken, Team, Motivation, was motiviert einen dann auch, über Ziele verfolgen und setzen. Und das macht mir unfassbar viel Spaß und es ist ein bunter Mix aus meinem Leben eigentlich, aus dem Supermarkt, aus dem Sport und auch ein bisschen zum Lachen. Es soll auch immer ein bisschen was zu lachen geben, weil es ist schlimm, wenn du auf 100 Seiten PowerPoint-Präsentation guckst und musst noch viel mitlesen. Ich mache das mit Bildern und erzähle dann einfach, ich sag's mal so, freischnauze.
Ich finde das ein Bereich, den ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen kann, Conny.
Ja.
Oder?
Ich auch.
Ich meine, du bist ja genauso viel beschäftigt wie Stani auch, aber dir hört man ja auch gerne zu. Und du machst es ja auch bei den Jeunes Restaurateurs und so zum Beispiel, ne, die Jugend und den Nachwuchs motivieren und ein bisschen aus deinem Leben und deiner Erfahrung erzählen.
Ja, weil erstens mal, weil es mich bis heute begeistert. Also das ist das Schönste, wenn ich mir morgens die Frage stelle, würdest du es genauso nochmal machen, die mit Ja beantworten zu können, ist schon mal klasse. Na klar, also dass ich bin ja eine von wenigen, immer noch wenigen Frauen in unserer Branche. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich jungen Kolleginnen, Köchin das weitergeben kann, was ich erlebt habe. Und da sind auch sehr viele lustige Geschichten dabei. Und das ist sowieso, sage ich auch immer meinen Leuten, hey, wir machen keine OP am offenen Herzen. Wir machen einfach nur Menschen glücklich. Ja, die sollen einfach mal ein paar Stunden das vergessen, was da draußen los ist und genießen und mal vergessen. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch genau das Gleiche, was Stani auch gesagt hat. Weißt du, ich bin eine von vielen guten Köchinnen und Köchen. Aber dieser Kontakt zu den Menschen, mit den Gästen, mit denen sprechen, die abholen, ihnen manchmal auch so ein bisschen den Respekt nicht, aber die Ehrfurcht nehmen. Also es gibt ja viele, die schon sehr aufgeregt sind, wenn sie hier das erste Mal herkommen. Ja. Und das ist einfach so was, da geht mir dann auch das Herz auf, wenn ich sehe, dass die am Ende des Abends locker, lustig, glücklich rausgehen.
Ich habe auch immer, bis zum ersten Wein habe ich immer feuchte Hände. Bei.
Ja. Soll ich einen aufmachen?
Das war der Wink mit dem Zaunpfahl.
Also ich werde dich auf jeden Fall an die Speaker-Agenturen weitervermitteln.
Ja. Ja, das kann ich mir wirklich bei dir gut vorstellen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Stani, wie bist denn du kulinarisch geprägt? Also bist du von zu Hause aus der Jugend geprägt oder bist du vielleicht aus der Vereinskantine geprägt oder von irgendwelchen Caterings oder was würdest du sagen, hatte den größeren Impact bei dir?
Ja, ich glaube von zu Hause schon eher so Hausmannskost. Hm. Ich bin noch so groß geworden, Grießklößchensuppe, Schneidebohnensuppe, all solche Dinge, auch Grünkohl, so.
Du hast gerade so begeistert vom Lapskaus erzählt.
Lapskaus, genau, Lapskaus. Das sind so Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Bin aber auch extrem Pasta oder auch mal eine richtig gute Pizza. Ist halt auch Pizza und Pizza ist ja jetzt wirklich ein Quantensprung.
Das wollte ich gerade sagen, du hast ja durch deinen Job jetzt auch eine wahnsinnige Warenkenntnis und eine Produktqualitätskenntnis, oder? Gewonnen?
Ja, man probiert natürlich viele. Ich lerne jeden Tag Dinge dazu. Ich bin jetzt 11 Jahre dabei, aber ich lerne jeden Tag von meinen Mitarbeitern, aber auch über Lebensmittel ganz, ganz viele neue Dinge wieder dazu. Probiere ganz viel aus. Wir waren 2016, glaube ich, der erste Supermarkt, der mal versucht hat, einen veganen Bedienungstresen zu bauen. Und habe dann natürlich auch vegane Sachen probieren müssen. 2016, da habe ich gesagt, ich würde lieber Gras draußen essen als vegan.
Heute da trinken Sie es als Matcha Latte.
Es war unfassbar schlecht zu Anfang. Wirklich, also das muss man einfach, es schmeckte nicht. Mittlerweile, wie sich das entwickelt hat, ist ja ein Quantensprung in so kurzer Zeit. Und es ist nichts geworden, weil wirklich damals waren es ja auch so ich sag das jetzt mal so ganz salopp, so Hardcore-Veganer, denen war das zu dicht am konventionellen Fleisch. Also die guckten dann eben auch auf das Putensteak und das wollten sie nicht. So, und deswegen hat das nicht funktioniert und haben wir irgendwann dann damit aufgehört. Aber das sind so Entwicklungen, die man selber natürlich auch, wenn man so einen Supermarkt hat, in verschiedensten Bereichen
mitmacht. Aber jetzt muss ich dich ja auch nochmal was fragen, ne? Weil als ich jetzt ja im Bundestag war, da war auch eine ganz lustige, so eine knubbelige.
Du warst im Bundestag?
Ja.
Echt?
Ja klar, habe ich einfach mal. Ich habe Julia Klöckner, habe ich im Aufzug getroffen. Habe gesagt, kommst du gleich vorbei? Sagst du, ja, mal gucken, ob ich es schaffe.
Jetzt?
Ja, wirklich. Nein, wir hatten.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Nein, aber das ist ja genau das, worüber wir immer wieder sprechen. Wenn wir immer alle nur rummotzen, ja, und alles ist so scheiße bei uns, dann kannst du ja auch nichts bewegen. Also bin ich mit meinen Jeune-Restaurateur-Kollegen, JRE, am Kulinarik-Salon nennt sich das. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir im Bundestag waren und wir haben auch wie so eine Art Speed-Dating mit den Politikern gehabt, an verschiedenen Tischen mit verschiedenen Themen. Ich habe tatsächlich über die wenigen Köchinnen in der Spitzengastronomie gesprochen, über unsere Herausforderungen, die wir haben und so weiter. Und so hatte jeder von uns sein Thema. Und da war nämlich eine kleine knubbelige SPD-Frau, die auch echt lustig war, nachdem sie dann bei mir sich schnell die Paste reingehauen hatte und sagte, ich muss jetzt noch mal eine Schülergruppe irgendwie durch den Bundestag führen. Sagte sie, also irgendwann muss ich auch mal in so ein Michel-Restaurant. Und ich so, ich hab's erst gar nicht verstanden. Michel. Ich war noch nie in so einem Michel-Restaurant. Und dann habe ich kurz überlegt, sie meinen ein Michel-Sterne. Ja, sag ich doch, Frau Poletto. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Aber die hat dann, als sie ein paar Großworte gesprochen hatte, hat sie gesagt, also es geht einfach nicht, dass wir diese ganze Zeit diskutieren über vegane Schnitzel, Bratwurst. Ist das ein Thema bei euch? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, wir haben ganz, ganz andere Themen. Ja. Ob das vegane Ding jetzt Schnitzel
heißt
oder nicht, doch...
Es ist, wir machen uns selber Probleme, über die wir dann anfangen zu diskutieren, wo wir sagen, nein, das sollten wir tunlichst vermeiden und da sollten wir auch gar nicht drauf eingehen. Wenn wir in die Welt gucken, was alles passiert gerade, dann gibt es ganz, ganz andere Probleme und da sollten wir uns jetzt nicht auf ein veganes Schnitzel stürzen oder auf eine vegane Currywurst. Das ist der falsche Weg.
Das sehe ich auch so. Also vielleicht wäre auch die Politik Karriere noch was für dich.
Auch das habe ich in letzter Zeit schon öfter angesprochen. Ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre.
Die Genusspartei.
Lass mich doch erstmal in kleinen Schritten daran schlüpfen.
Lass uns doch nach dem Weihnachtsmarktstand bei Stani, lass uns die Genusspartei gründen. Weißt, da können wir schon am Stand können wir schön viele Flyer verteilen, können uns so eine Basismitgliedschaft sichern bei viel Glühwein und Hochprozentigem.
Ich bin Mitglied 001. Ja. Ich melde mich jetzt schon an. Bei dem Pflaumkuchen, den ich hier bekommen habe, ich bin dabei.
Die Genusspartei, genau. Stichwort Genuss. Was ich ja gehört habe, ist, dass du ein Genussmensch in Sachen Notizbücher und schöne Stifte bist. Ja. Stimmt das?
Ja.
Das ist ja ungewöhnlich.
Ich bin noch so
bist
wirklich,
auch der Erste, den ich kenne.
Ja, ich bin noch so oldschool. Ich bin noch so überall, wenn es irgendwo so Terminplaner, Notizbücher, all diese Sachen gibt, muss ich reinrennen. Ich gucke dann immer, gibt es da was Neues und wie sieht das im Moment aus? Also da bin ich schon sehr hinterher, hab auch immer, ist sicherlich verjährt jetzt mittlerweile, auch aus den Besprechungsräumen in den Hotels, Auswärtsspiele habe ich den Stifte mitgenommen oder kleine Notizdinge alle eingesammelt und habe unfassbar viele Edding-Stifte und Kugelschreiber aus verschiedensten Hotels. Weiß ich nicht, ist so eine Marotte bei mir, ich schreibe gerne auf. Hab dann aber auch den Spleen, wenn ich zu oft mich verschrieben habe in so einem Terminplaner, dann geht der weg und dann brauche ich
einen neuen. Schmeißt du den ganzen Planer weg?
Ja, da bin ich dann manchmal, das ist jetzt nicht nachhaltig, ich versuche mich da auch sehr zu konzentrieren, aber das ist so, ich bin noch so Zettel- und Stiftmensch.
Ja, ich finde das ja durchaus auch ästhetisch, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich angefangen habe, plötzlich wieder mit Füller zu schreiben, ich hatte mir irgendwie einen ganz schönen Füller gekauft und dann auch die Patronen dazu, hat nicht lange angehalten die Phase, wenn ich ganz ehrlich bin, aber bei dir hält das offensichtlich schon ein ganzes Leben lang oder gab es da so einen Auslöser für?
Nee, das ist irgendwie mein ganzes Leben schon, dass ich irgendwie so
sehr verrückt.
Ja, so Notizbücher, Stifte, alles Mögliche.
Und auch nicht hier iPad und Stift oder
nein.
Digital? Gar nein. Nicht.
Nee, ich bin.
Weil es gibt ja inzwischen auch diese Verquickung von diesen sehr teuren Notizbüchern, dass wenn du da reinschreibst, auch mit Tinte, dass das automatisch digitalisiert wird, ins PDF umgewandelt wird.
Ja, nein, da bin ich eher nicht so unterwegs.
Okay. Witzig.
Du, ich hab,
hast du denn eine schöne Schrift auch?
Also ich glaube ja. Das, die ist, meine, ist lesbar.
Eine Menükarte
schreiben. Aber es ist schon so, ich sage immer, nicht alles Alte ist schlecht.
Nee, warum auch nicht? Naja, das ist ja beim Lernen und so und beim Vergegenwärtigen ist es ja eh gut, wenn man Dinge schreibt, die prägen sich ja bei einem besser in den Kopf ein. Ne?
Ist so bei mir auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lerne besser, also Fußballlehrerausbildung oder damals Masseur und alles. Wenn ich selber nochmal geschrieben habe in meinen Worten für mich, habe ich es dann auch besser behalten.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich habe auch sehr viele Notizbücher, die ich dann auch mal zur Seite lege, dann wieder Neues rausnehme. Und ich schreibe auch ganz viele Dinge. Wenn ich Absprachen mache mit Gästen sowieso, schreibe ich das erst mal mit der Hand auf. Und auch so, wenn ich irgendwie in der Ideenfindung bin, dann ja. tut mir das immer gut, wenn ich das
ja. mache.
Und
das hast
auch
du
nicht auf dem iPad.
Das hast du neulich in der Steiermark erzählt, als wir bei Stefan Haas waren, der ja. wunderbare Kollege, ja. der seine ganzen Menüs vorher malt auf Karten und dann quasi das umsetzt und sowas Ähnliches skizzierst du ja auch hin und wieder.
Und ich würde das auch nie auf dem iPad wollen.
Nee. Naja, es ist haptisch halt. Es ist mehr haptisch, wenn man es auf Papier hat. Und
ich mag es auch.
Du hast vor kurzem auch eine Weltreise gemacht, habe ich auch gehört. Also was heißt vor kurzem, aber du hast Afrika oder was
ich war,
hast du bereist?
Genau, ich war mal eine Zeit lang, ist aber schon ein bisschen her, war ich ein paar Monate in Afrika unterwegs. Südafrika, Simbabwe.
Wie war das kulinarisch?
Auch eine, wirklich eine, das war ein Abenteuer. Also so, man muss es einfach sagen, diese unterschiedlichen Sachen. Ich bin durch Madagaskar sind wir gefahren und haben dann wirklich, sagte der Fahrer, da kannst du selber nicht fahren, weil es so riesige Schlaglöcher gibt, dass du gefahren werden musst. Und da fährst du dann auch für 100 Kilometer, keine Ahnung, 10 Stunden in so einem Auto und wirst da durchgeschleudert. Und dann wusste er mittlerweile, dass ich sehr gerne Kaffee trinke. Und dann hat er angehalten und sagte, hier ist so ein Madagaskar-Kaffee. Und der wird irgendwie so auf Kohle, wird der irgendwie gemacht. Und du schmeckst richtig so diese so wie wir das Grillaroma nennen, schmeckt auch der Kaffee. Okay. Und das war so richtig tief, also man war direkt wach.
Das also so richtig, wie Tim immer sagt, Röstaromen. Wenn
genau, da waren richtig Röstaromen mit drin. Maximal. Und das war schon, nein, das war schon eine Herausforderung. Ja. Also und kulinarisch gesehen auch absolut top. Also ganz, ganz tolles Essen da unten, sehr abwechslungsreich, sehr gesund auch, fettarm teilweise extrem und es macht ja auch Spaß, in anderen Ländern Dinge zu probieren, die man
da bist du auch ganz unerschrocken, ne?
Ja, ich probiere da auch vieles aus, mag vieles, was so auch in das Süße reingeht, bin auch so ein Nachttischmensch und so, also mit so einem Stück Pflaumkuchen und
geht immer.
Sahne kriegst du mir ja auch,
ich habe schon gesehen. Gleich nach dem Podcast werden wir nochmal zuschlagen.
Aber insgesamt probiere ich da auch gerne mal aus.
Ja. Hast du denn ein, wenn wir jetzt mal wieder zurück hier nach Hamburg gehen, hast du so ein kulinarisches Ritual, was du pflegst? Manche gehen ja irgendwie sonntags brunchen oder irgendwie einen bestimmten Marktbesuch, den du ganz toll findest oder irgendwie so sowas kulinarisches Ritualisiertes bei dir im Leben oder ist also jeder Tag da wirklich anders?
Ja, nein, ich habe schon so ein Ritual. Das
außer die 5 Liter Kaffee.
Genau, also extrem Kaffeetrinker. Ich kann auch nachts, also wirklich, ich kann auch nachts eine Kanne Kaffee trinken. Um 3 lege ich mich danach hin und schlaf. Also bei mir ist da diese Wirkung wirklich schon so ein bisschen anders. Aber seitdem ich auch Profi war, ist immer so, dass ich eigentlich eher nicht frühstücke, sondern tagsüber relativ wenig esse und dann abends natürlich Hunger bekomme. Ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Viele kleine Mahlzeiten und sollte man ja eigentlich machen. Aber das hat sich bei mir so, ich habe, wenn wir 15:30 ein Spiel hatten, nie mittags noch irgendwie Nudeln mit Tomatensauce oder Bolognese oder sowas gegessen, weil mir das viel zu schwer im Magen lag. Also ich bin eher so der reine Abendesser und das dann auch viel und ausreichend.
Gibt's so ein ganz bestimmtes Gericht, wo du immer wieder glasige Augen kriegst und so, womit man dich einfach glücklich machen kann, wenn du das kriegst?
Selbstgemachte Frikadellen.
Oh.
Das ist so, also gute, selbstgemachte, ich weiß es noch, als wir damals mit Linda nachts um 1 hier in der Cucina standen und haben dann wirklich Frikadellen gemacht. Boah, es ist schon Frikadelle, ist schon was Leckeres, wenn es frisch gemacht ist. Das ist
eine wahnsinnig große Qualitätsrange,
ja, ne, mit Frikadellen. Das ist schon herausragend gut und da bin ich immer für zu haben.
Und vor allen Dingen muss man auch nochmal sagen, er hat auch ein unglaubliches Gefühl für Gewichte. Als wir in deinem Laden waren, da mussten wir dann wirklich genauso, was wir bei dieser Edeka-Werbung sagen, so, ich will jetzt irgendwie 637 Gramm Hackfleisch. Da macht er einmal Klack, 637 Gramm.
Ja, das ist.
Ich lag wirklich fast 200 Gramm daneben. Meine und der Bitte. Haut das einfach mal so raus.
Ich habe das natürlich, meine Mitarbeiter haben das natürlich auch gesehen.
Und monatelang hat er das geübt.
Das wusstest du, haben die denn gesagt?
Und so. Ich sag, nein, muss dabei sein. Ja.
Das kann man nicht lernen, habe ich gesagt. Das muss man, da muss man einfach ein Auge für haben. Und das hatte ich in dem Moment. Aber es war ein toller Abend. Und nachts nochmal frische Frikadellen von Conny zu bekommen, ist schon herausragend.
Was ist das Wichtigste, Conny, an Frikadellen, damit sie richtig geil werden?
Also Basis ist sowieso schon mal die Qualität vom Fleisch. Da kannst du drehen und machen, was du willst. Es fängt ja schon an, Zwiebelchen vorher angebraten oder roh mit rein. Senf mit rein, nicht mit rein. Also ich finde, es ist alles Geschmackssache und du musst die perfekte Fluffigkeit reinbringen. Also es muss schon ein bisschen Brot drin sein, aber nicht so, dass wenn es einmal schlecht geht, dass man sagen könnte, also am Fleisch kann es nicht gelegen haben.
Okay.
Schon klar, ja. Der eine mag es mit Majoran, der andere mag noch Petersilie rein, der andere sagt, nee, lass ganz pur. Meine Mutter hat sie fast immer so ein bisschen verbrennen lassen, ja, in der Pfanne.
Kenne ich auch
und
so.
Genau das, was man dann so rausgekratzt hat, das war eigentlich das Allerleckerste. Oh, wo dann herrlich. So ein paar Zwiebelchen, die da rausgefallen waren aus der Frikadelle, die dann nochmal zusammen mit dem Fett... Oh. Und ist natürlich
ein Hochgenuss.
Je besser die Basisfrikadelle, desto weniger musst du spielen mit Senf und Co.
Ja.
Also.
Ich finde, das war ein ganz, ganz hervorragendes Schlusswort von dir.
Habe ich toll gesagt. Habe ich unglaublich toll gesagt.
Es ist jetzt mit dem Hunger und mit dem Einspeicheln noch schlimmer geworden. Stani, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier beehrt hast. Das war ein wunderbares Gespräch. Wie
ich fand. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wir danken
dir. Und gerne wieder.
Ihr Lieben da draußen.
Jetzt noch ein Stück Pflaumenkuchen.
Stück Pflaumenkuchen, genau. Wir entlassen euch jetzt auch in die Woche. Anregungen wie immer an unsere E-Mail-Adresse podcast@iswashase.de oder gerne auch auf unseren Social-Media-Accounts. Und alles Wichtige verlinken wir sowieso zu dieser Folge in den Shownotes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge von Is Was Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Vielen Dank euch allen. Macht's gut. Tschüss.
Danke.
Ciao. Tschüss.